Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Live. Meine heutige Interviewpartnerin gilt auch als die Allzweckwaffe für den guten Geschmack. Anja Tanners ist Diplom-Ökotrophologin, Ernährungsexpertin, Journalistin und Autorin. Viele kennen sie vielleicht aus der Fernsehsendung Der Vorkoster mit Björn Freitag, dessen Co-Autorin sie ist. Darüber hinaus betreibt Anja ein Ehrenamt. Sie ist Vizepräsidentin eines Karnevalsvereins und als rheinische Frohnatur liegt es ihr besonders am Herzen, den Erhalt des kölnischen Brauchtums zu pflegen. Ansonsten findet man Anja beim Yoga, Surfen oder Reiten, wenn sie nicht gerade zu Hause beim WDR oder auf einem Event am Herd steht. Herzlich willkommen, liebe Anja.
Dankeschön. Da muss ich aber gleich mal reingrätschen.
Grätsch mal rein.
Ich bin eine Niedersächsin und ich habe mir die rheinische Frohnatur eigentlich eher so angeeignet, ne? Muss ich nur mal ganz klarstellen.
Dann stellen wir das klar. Seit wann lebst du in Köln?
Ich lebe hier seit 96.
Ah, okay. Aber das ist richtig, dass du dich da in einem Karnevalsverein engagierst, oder?
Genau, das ist richtig, genau.
Ja, cool. Und ja, das ist ja jetzt ein bisschen schade, ne? Das ist ja jetzt definitiv dieses Jahr mal, sagen wir, flach gefallen.
Ja, das ist flach gefallen und andererseits hatten wir eh vor, ein bisschen kürzer zu treten, weil am Zug mitzugehen ist schon eine Menge Arbeit.
Echt. Ja, das glaube ich.
Ne? Und alles hängt dann doch am Vorstand. Und es ist, ja, von daher war bei uns das jetzt dieses Jahr, ich meine, wir haben Karneval noch gefeiert, letztes Jahr, dieses Jahr natürlich nicht, stimmt, du hast völlig recht, letztes Jahr haben wir noch gefeiert, dieses Jahr haben wir, einfach hier zu Hause gab es eine schöne Sitzung, ja, und damit waren wir dann, haben wir Bierchen getrunken, zu zweit, mein Mann und ich, ja, war irgendwie auch okay.
Ach, schön. Ja, gut, heute wollen wir nicht über einen Karneval reden, sondern über eine Zutat im Essen, um die es ziemlich viele Sprichwörter gibt. Um mal ein paar zum Besten zu geben. Das Essen ist versalzen, du bist verliebt. Salz in die Wunde streuen oder jemand die Suppe versalzen. Oder noch ein schönes, Freundschaft ist des Lebens Salz. Und du, liebe Anja, hast sogar ein Buch über das weiße Gold geschrieben. Und wenn ich sage Gewürz, dann ist das falsch, richtig?
Ja, also so umgangssprachlich sagt man vielleicht auch Gewürz zu Salz, aber Salz ist ja eigentlich ein Mineralstoff, eine chemische Verbindung und Gewürze, ganz streng genommen, sind eigentlich Teile von Pflanzen so, ne? Also da würde man eher zu Muskatnuss ein Gewürz, also Muskatnuss ist ein Gewürz, ne?
Ja.
Oder Zimt und nicht Salz, das klassische Kochsalz nicht.
Okay, ja, haben wir das nochmal klargestellt, weil ich glaube, umgangssprachlich nutzt man es so, ne?
Ja, Würze, Würzmittel, sowas ist, wäre eher korrekt, ne, als Gewürz. Gewürz bezieht sich wirklich auf Pflanzenteile.
Okay, da sprechen wir nachher auch noch drüber. Die Salzauswahl heutzutage, die war ja noch nie so groß. Was für Salzsorten gibt es denn eigentlich? Kann man die grob in Hauptgruppen einteilen?
Ja, genau. Man teilt die nach Art der Erzeugung eigentlich in Gruppen ein. Und witzigerweise, man hat jetzt das Gefühl, die Auswahl ist sehr groß, wo du völlig recht hast, weil es uns hier zugänglich ist durch internationalen Handel. Aber die Art und Weise der unterschiedlichen Salzerzeugung, das ist teilweise Jahrtausende alt. Also Meersalzerzeugung in den Salinen ist das eine. Dann hat man den bergmännischen Abbau in Steinbergwerken, also in den Salzbergwerken, wo die wirklich da noch rumhämmern und heutzutage etwas moderner Sprengladungen platzieren und wo das dann mit schwerem Gerät abtransportiert wird. Und dann gibt es noch das Siedesalz, das aber auch schon Jahrhunderte, Jahre alt ist, die Erzeugung, wo man quasi Sole verdampfen lässt in so Siedepfannen. Und übrig bleibt das Salz, ne? Also das sind so diese drei Methoden, wie man, und dann entsprechend unterscheidet man die Salzarten sozusagen.
Ah ja, okay, sehr interessant. Ich glaube, ein ganz besonderes Salz ist das Fleur de Sel. Das wird ja auch, glaube ich, sehr zelebriert. Da sind immer sehr schöne Verpackungen, wenn man so in den Supermärkten oder auch in Feinkostläden unterwegs ist. Was ist denn das Besondere an dem Fleur de Sel?
Ja, das Fleur de Sel ist tatsächlich auch zu Recht, sage ich mal, sehr exponiert dargestellt in den schönen Verpackungen, weil es wirklich eine wirkliche Delikatesse ist, in Handarbeit erzeugt. Das ist halt das Feinste von dem Meerwasser. Mhm. Das ist sozusagen in den Salzgärten abgeerntet, an der Oberfläche. Da bilden sich dann, wenn das Salzwasser verdunstet, bilden sich da so kleine, feine Kristalle an der Oberfläche. Ja, und das ist das Fleur de Sel. Das wird abgeschöpft. Das ist ein ganz, ganz geringer Prozentsatz dessen, was da überhaupt erzeugt wird an Meersalz, aber es ist halt das Feinste.
Ja.
Und deswegen ist es auch so teuer. Und es muss von Hand abgeschöpft werden. Also mit so Art, ja, wie sagt man hier, so eine Hake oder sowas, ne?
Ja.
Und das andere übrige Meersalz, das grobe Meersalz, das kann auch fein vermahlen sein, das ist ein bisschen anders noch zusammengesetzt. Das Fleur de Sel ist halt noch so schön feucht und hat noch so einen Hauch von, es duftet manchmal noch so ein bisschen nach Meer, ne?
Schön, ja genau.
Ganz fein, ganz mild und als Finish-Salz würde ich es, also verwende ich es nur, ne?
Ja, okay. Ich habe sogar gehört, dass es Salz gibt, was in der Nordsee gewonnen wird, und zwar auf Sylt. Und es ist ja, eigentlich ist es da ja zu kalt und deswegen wird es da in einem ganz, ganz aufwendigen Verfahren hergestellt. Ja, und halt aufgrund dessen, dass es da eigentlich zu kalt ist, kann kein natürliches Salz durch Verdunstung entstehen, wie du das gerade erklärt hast, sondern die haben da, glaube ich, riesige Container und Gebäude, wo das dann gemacht wird. Und das soll auch was ganz Besonderes sein. Arbeitest du mit diesem Salz oder kennst du das?
Also ich hatte es im Rahmen des Vorkosters Salz mal probiert, also ja, und ich hatte es da auch mal in den Händen, aber ich persönlich habe es so noch nicht gekauft. Es ist halt extrem teuer, muss man sagen, auch noch teurer als Fleur de Sel meinetwegen teilweise aus anderen Ecken Europas, und es ist halt in der Tat ein industrieller Prozess. Und da geht mir das so ein bisschen flöten, ehrlich gesagt. Weißt du, was ich gerade meinte? Dieses, wow, das wurde von Hand abgeschöpft, da irgendwie auf Ibiza oder in der Bretagne oder so. Ne? Das hat für mich dann so ein Flair. Das hat diese Indoor-Erzeugung in Geräten einfach nicht. Und deswegen interessiert mich das Salz nicht so sehr.
Ja, das ist eine schöne Stellungnahme. Genau, ich fand den Bericht sehr interessant, aber dann habe ich auch gedacht, wenn man das eigentlich so in den südlichen Ländern sieht und wenn man ja die Leute da mit Handarbeiten sieht, das ist schon was ganz Besonderes. Ne? Sag mal, warum gibt es denn eigentlich rosanes Salz? Warum ist Salz manchmal rosa?
Ja, man sieht ja auch verschiedenste Farben, sogar manchmal blaues, ein bisschen blau eingestreut in den Salzdosen oder Salzgläschen. Das sind halt einfach andere Mineralstoffe, die noch zusätzlich zum Natrium und Chlorid, also Natriumchlorid da drin sind. Und bei dem Rosanen ist es in der Regel Eisenionen. Und bei dem Blauen ist es Kalium. Also das färbt sich aufgrund dessen.
Mhm.
Und genau, weil Salz eben nicht immer gleich Salz ist. Also da sind unterschiedliche Stoffe drin, die sich da noch mit einnisten. Aber wer jetzt meint, dann ist das Salz ja auch gesünder, weil ich dann noch direkt meinen Eisenbedarf mitdecke, dem muss ich leider den Zahn ziehen, weil man natürlich erstens gar nicht so viel Salz essen sollte. Und das bisschen, was an anderen Mineralstoffen dann da noch drin ist, an dem Eisen zum Beispiel, das ist natürlich mengenmäßig nicht relevant für unsere Ernährung. Ne? Also jetzt Salz zu essen, um gesünder zu leben, so ein Gourmet-Salz, als was weiß ich, aus Indien oder Pakistan oder aus mit Kalium drin, da aus dem Iran, das bringt es natürlich nicht. Ne?
Okay.
Also bei 97% muss ein Kochsalz aus Natriumchlorid bestehen. Sonst ist es laut Codex Alimentarius, das ist weltweit so eine Vorgabe, eigentlich streng genommen kein Kochsalz.
Okay, gute Aufklärung. Und jetzt hast du gerade schon den gesundheitlichen Aspekt so ein bisschen betont. Also, hätte eigentlich vielleicht an den Anfang gehört, kommen wir mal dazu, wofür braucht unser Körper denn eigentlich Salz und wie viel?
Ja, die Frage ist eher, glaube ich, wofür braucht er es nicht? Ne? Also ohne Salz kein Leben. Wir brauchen diese Natriumchlorid-Ionen, um eigentlich alles, was rund im Wasserhaushalt ist, ablaufen zu lassen, Nervenübertragungen, also die Tatsache, dass wir uns überhaupt bewegen können, hängt damit zusammen. Viele Stoffwechselprozesse, Verdauung, die ganze Nierensystematik in Zusammenhang mit dem Wasserhaushalt, also nichts würde ohne Natriumchlorid funktionieren und wir könnten eigentlich nicht leben. Deswegen sagt man, es ist essentiell. Wir müssen es aufnehmen mit unseren Lebensmitteln und ansonsten könnten wir es mal vergessen, ne? Mit dem draußen happy rumlatschen. und deswegen will unser Körper das auch. Deswegen schmeckt uns Salz auch so gut und deswegen sind wir auch gierig danach. Ne? Und theoretisch brauchen wir aber gar nicht viel, minimale Mengen. Es geht eher darum, unseren Hunger auf Salz zu begrenzen. Und ehrlich gesagt, ich hätte es auch nicht so krass gedacht, aber wir bräuchten gar keins extra ins Essen machen. Es würde schon reichen, wenn wir unser Essen, also wenn du halt normaler Mischköstler bist, hast du auch so genug Natrium- und Chloridionen in den natürlichen Lebensmitteln, um zu überleben. Ja, also, aber natürlich ist es halt so gewesen, dass es auch früher, muss man sich ja vorstellen, haben die Leute ja nicht so eine reichliche Auswahl gehabt an Lebensmitteln. Und die hatten dann teilweise schon mal auch Notstand, was Salz angeht. Und deswegen war Salz auch so wertvoll. Ne? Mhm. Je weiter man vom Meer wegkam oder von salzreichen Orten, desto wertvoller wurde das Salz. Ne?
Und ja, ich habe gehört, in manchen Ländern wird ja auch wirklich noch Handel mit dem Salz betrieben. Ja. Ich möchte einmal noch kurz sagen, falls sich jetzt ein Zuhörer gefragt hat, ja, wie viel brauche ich denn täglich, ist die Angabe, die man findet, 5 bis 6 Gramm täglich denn richtig?
Das ist dann der Maximalwert.
Okay.
Also wir brauchen tatsächlich deutlich drunter, deutlich unter 1 Gramm, deutlich drunter, um diese Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Dieses 5 bis 6 Gramm, das ist ein Wert, der ist natürlich als Durchschnittswert gedacht und gilt als ein realistischer Wert.
Ah, ja.
Besser wäre natürlich auch weniger für viele Menschen, die empfindlich reagieren auf Salz zumindest. Aber man muss ja auch als Wissenschaftler eine gewisse Realitätsnähe beweisen, wenn man solche Maßgaben vorgibt. Und deswegen haben sie gesagt, okay, das ist das, wenn wir das sagen, 5 bis 6 Gramm, dann können das wenigstens Leute noch schaffen. Und es ist dann so der kleinste gemeinsame Nenner.
Mhm, okay. Und welche Auswirkungen hätten dann wirklich zu viel Salz?
Ja, zu viel Salz, das können wir ja über die letzten Jahrzehnte beobachten und das wurde auch in vielen Studien nachgewiesen, dass Salz halt eine direkte Wirkung auch auf den Bluthochdruck hat. Mhm. Das heißt, wenn wir salzhaltiges Essen essen, dann versucht einfach ja, der Körper diesen Salzgehalt zu verdünnen sozusagen und das erzeugt dann, also das Wasser geht in die Blutbahnen, Zellwasser und dann steigt der Druck in den Adern, ne? Der Blutdruck steigt. Das ist für Leute, sage ich mal, das gilt für mich zum Beispiel auch, die gute Puffersysteme haben, ist das nicht schlimm. Ne? Das wurde jetzt auch mal klargestellt, dass nicht alle ein Risikofaktor Salz haben. Ne? Also ich persönlich kann Salz ganz gut essen, mein Körper kann das gut abpuffern. Deswegen kann ich auch mal mehr Salz, also viel mehr, also mengenmäßig mehr Salz essen als einer, der sehr sensitiv, sehr empfindlich reagiert. Weil bei dem schnellen dann die Werte des Blutdrucks so in die Höhe, dass das dann schon gefährlich wird. Und wenn das vor allem dauerhaft ist, jeden Tag mehrfach, dann nehmen halt klar die Blutbahnen, ja, dem wird ein Schaden zugefügt und es leistet halt Corona an Herzkrankheiten Vorschub und deswegen empfiehlt man ja auch Leuten, die so EDA-Problematik haben mit Herzkrankheiten und mit schlechten Blutwerten und so weiter, Arteriosklerose, empfiehlt man eben eine salzarme Kost.
Okay, Ja, und ich habe einen ganz interessanten in dem Zusammenhang Bericht gesehen im WDR. Da habt ihr, du warst glaube ich auch in der Sendung dabei, bei Professor Kurz eine Studie durchgeführt, beziehungsweise Untersuchung zwischen der Salzaufnahme eines Menschen und der Abwehrkraft seines Immunsystems. Und du hast gesagt, du könntest da vielleicht etwas zu den Ergebnissen sagen, was interessant ist.
Ja, also das fand ich auch ganz interessant, weil ich das Thema in meinem Buch, da war das noch nicht so aktuell erforscht. Diese Studie ist sehr neu und mein Buch ist schon 2 Jahre alt, von daher hatte ich das noch nicht aufgegriffen. Also ich habe viele Themen rund um Salz, wie gefährlich das ist, also oder wie man es zumindest auch vermutet zur aktuellen Datenlage. Aber beim Immunsystem hat man eigentlich gedacht, also die antibakterielle Wirkung von Salz ist ja auch bekannt, ne? Dass man auch gut einlegen kann und Sachen salzen kann und das dann auch lange haltbar ist. Und deswegen hatte man eigentlich gedacht, naja gut, fürs Immunsystem, Bakterienabwehr wird es ja eigentlich eher positiv sein. Und deswegen waren da die Studienleiter in Bonn so geschockt, dass sie gemerkt haben, tatsächlich ist es aber andersrum. Dass in der Petrischale das eher so wirkt, dass die Immunantwort im Blut, dass das halt gar nicht so optimal läuft, wenn ein Mensch viel Salz gegessen hat. Ne? Und das war halt irgendwie was, was diesen Professor selbst auch irgendwie stutzig gemacht hat und was natürlich auch nochmal alarmierender ist und mir auch sagt, okay, vielleicht sollte man mit seinem Salzkonsum insgesamt doch nochmal so ein bisschen kritisch umgehen. Und ja. Nicht, auch wenn ich halt nicht so sensitiv bin, was mein Herz angeht, aber was, dass es meinem Körper vielleicht noch auf anderer Ebene irgendwie schaden könnte.
Ja, in der heutigen Zeit jetzt, wo sowieso jeder über das Immunsystem auch im Zusammenhang mit Corona redet, ja nochmal eine Spur wichtiger. Ne? Kannst du uns denn da einen Tipp geben, wenn wir jetzt so, sagen wir mal, durch einen normalen Supermarkt gehen? Gibt es da tendenziell Lebensmittel, von denen du abrätst, weil du weißt, die sind einfach, da sind noch zusätzlich viel zu viel Salz zugesetzt?
Ja, das ist leider Gottes ja bei vielen meiner Lieblinge der Fall. Ne? Also du hast halt ja viele Produkte, die überhaupt erst auch in ihrer technologischen Verarbeitung hergestellt werden können, wenn Salz eingesetzt wird. Ne? So, es gibt halt zum Beispiel Schinken, Käseprodukte und auch Brot, wo halt Salz ja elementar wichtig ist, auch bei vielen eingelegten Gemüsegeschichten und so muss auch Salz dran. Ja, das ist natürlich, sind Salzbomben, sage ich mal. Und dann natürlich noch Fertiggerichte generell und natürlich auch speziell gesalzene Chips und diesen ganzen Krempel. Ne? Mhm. Da weiß man es natürlich auch, da liegt es ja auf der Hand. Bei diesen Salzstangen klebt das Salz ja auch noch außen dran. Wenn ich jetzt Fertigprodukte esse, da ist auch viel Salz drin, weil Salz halt einfach ein Lockmittel ist, genau wie Zucker. Das ist ne, auch klar, aber bei Brot, Käse, Salzgurken und solchen Sachen ist es natürlich dann, man denkt, Mensch, das sind ja eigentlich ganz gesunde Lebensmittel. Aber in Sachen Salz, ja, kann ich nur sagen, da sollte man dann ja auch sich das bewusst machen, dass man mit den Produkten auch schon recht viel Salz aufnimmt.
Ne? Ja, ist ja vielleicht dann ein ganz guter Tipp, wenn man sagt, ich esse morgens eh mein Käsebrötchen und Mittag gibt es dann auch das Fleisch und dann ist mir schon bewusst, okay, da nehme ich per se schon Salz zu mir, dass ich dann abends die Salzstangen und die Chipse lieber gegen ein Stück Obst tausche. Und ja, da gebe ich eh immer die Empfehlung, wirklich mehr zur Natur und weg von diesen industriell gefertigten Lebensmitteln. Ne? Und
ja, immer auf wieder jeden Fall, ja.
Nochmal einen weiteren Grund dafür. Okay, so jetzt habe ich wiederum was. Also, meine Oma, die hat immer gesagt, Kirsten, an jede Süßspeise gehört auch eine Prise Salz. Stimmt das oder ist das irgendwie so eine alte Mythe?
Nee, es ist, das habe ich auch untersucht im Rahmen meines Buches, auch so viele Kochprozesse. Und das mit dem Süßen, da hatte ich mit auch Bäckerhandwerk gesprochen. Und es ist tatsächlich so, dass Salz, also Natrium vor allem, benötigt wird für die Zungenrezeptoren, die süß wahrnehmen. Das ist ein Prozess, der Nervenübertragung, der da abläuft. Und das Natrium hebt deswegen diesen Süßgeschmack nochmal. Der verstärkt das Süße. Deswegen ist das durchaus richtig. Also man braucht es nicht zwingend, ne? Es ist nicht ultimativ notwendig. Aber Leute, die in einer ganz feinen Küche, da ist es tatsächlich auch so, dass damit noch gespielt wird, ne? Dass das Süße dann nochmal gehoben wird. Und auch durchaus auch noch andere Aromen werden gehoben. Und andere Unerwünschte, wie sauer oder bitter, werden abgepuffert durch Salz.
Ach ja, guck mal. Ja, siehst du, ja klar, meine Oma kommt natürlich aus einer Sterneküche. Die Küche von der Oma ist ja immer die Sterneküche.
Ja, nee, die wussten das damals noch, ne? Das hatte sich dann rumgesprochen durch Ausprobieren einfach, ne? Aber klar, die Bartender, die sind ja auch da am Rummixen mit Salzrand und Pipapo. Das hat ja auch alles seine Gründe. Ne? Wenn du eine super saure Ananas hast und streust da ein bisschen Salz drüber und wartest 5 Minuten, du isst die dann, dann schmeckt die nicht mehr so sauer.
Ah.
Aber es ist natürlich jetzt Quatsch, das zu machen. Ne? Also es ist natürlich nicht gut, so viel Salz zu essen. Dann lieber die saure Ananas.
Ja, ja. Okay, aber sag mal, jetzt im Moment ist ja Spargelsaison. Hast du da einen besonderen Tipp, wenn man dann den Spargel verantwortungsvoll salzt? Gibt es da ein besonderes Salz, was den Geschmack von Spargel unterstützt?
Also ich bin jemand, ich koche den Spargel, ja klar, im gesalzenen Wasser und salze den hinterher, salze ich den gar nicht mehr.
Okay.
Also, das ist echt...
Und dann nimmst du ein ganz klassisches Salz.
Ich nehme dann, wenn ich dann den Spargel normal esse, mache ich kein Salz mehr drüber. Und im Kochwasser, to be honest, da habe ich auch ein bisschen den Igel in der Tasche. Also Deutschland ist ja Salzland. Wir sitzen ja auf Salz. Also und wir kriegen hier ein Kochsalz. Klar, ist ein hochverarbeitetes Industrieprodukt. Ist aber Weizen genauso und Zucker genauso. Also warum, ich esse halt trotzdem dieses Kochsalz halt. Ne? Ganz viel Weiße und so. Das gebe ich halt dann. Oder halt grobes Meersalz. Haue ich mir ins Kochwasser rein. Da fange ich jetzt nicht an mit irgendwelchen Gourmet-Salzen. Ne?
Ja, ja.
Weil das wäre ja auch Verschwendung. Also, ne, und die Salzindustrie in Deutschland, ich habe mit denen gesprochen, ich so, ja, sie haben ja hier so Industriesalz, das ist ja auch noch gebleicht und alles zigfach verarbeitet und dass es so rein ist und so. Und dann sagen die, ja, da sind wir auch stolz drauf, dass wir ein so reines Produkt abliefern können an den Kunden, das einwandfrei und makellos ist. Da sind die richtig stolz drauf. Und da habe ich gesagt, naja gut, irgendwie nehmen sie mir gerade das Fahrwasser aus meiner Kritik, weil das war dann so entwaffnend.
Ja.
Da habe ich gesagt, ja, klar, wer das kaufen will, der kauft es. Und wer da keinen Bock drauf hat, der kauft halt ein anderes. Ne?
Ja. Ja, und dann, ich sag mal, so ein schönes Fleur de Sel, das kann man sich ja dann aufbewahren für das schöne Steak, was dann zum Spargel gibt, ne?
Zum Beispiel, ne? Also ich salze meinen Spargel nicht, ich kann aber mein Fleur de Sel als Finishing-Salz, mache ich das gerne übers Gemüse. Da würde ich mir jetzt nicht das normale Kochsalz drüber streuen, sondern beim Gemüse oder beim Salat nehme ich tatsächlich das Fleur de Sel.
Ach ja, okay. Gut. Ja, und wenn wir jetzt dann beim fertigen Gericht sind, ist es ja so, dass dann auch noch natürlich andere, dann wirklich Gewürze ins Spiel kommen. Und ich empfinde das so ein bisschen so, dass es auch so einen Hype gibt um Kurkuma und Co. Was hältst du davon und was können diese Gewürze tatsächlich?
Ja, also das Ding ist, ich liebe natürlich Gewürze in all ihren Facetten, weil dadurch kannst du ja auch eine relativ einfache Alltagsküche jeden Tag wieder anders erscheinen und daherkommen lassen. Also ich mache ähnliche Gerichte für 3 Tage, bereite ich vor und ich esse aber trotzdem einen Tag italienisch, einen Tag orientalisch und einen Tag indonesisch oder so. Indem ich halt verschiedene Gewürze zusammenpacke. Und was man sich aber klar machen sollte, es sind auch potente, also viele davon sind potente Mittel auch, die als Arzneien eingesetzt werden, in Ayurveda zum Beispiel. Und die sind auch nicht zu unterschätzen. Das heißt, mein Rat ist dann immer, wenn ich damit würze mein Essen, null problemo, haust dir rauf, genieße den Geschmack, die Vielfalt der Aromen, Aber wenn du anfangen willst, dich selbst damit zu behandeln, dann tu mir bitte den Gefallen und geh zu einem Experten für TCM, für Ayurveda, für irgendwie eine althergebrachte Heilkunst, wo Dinge überliefert sind, im besten Fall sogar ja, jetzt wissenschaftlich auch fundiert untersucht wie Kurkuma. Und dann lass dich da einstellen mit der Dosierung. Und lass dir auch Tipps geben zur Aufnahme, weil da muss man ganz viel beachten. Ne? Und das ist eben das, was ich da für wichtig halte. Egal, ob ich jetzt Rosmarinöl lutsche oder mir Kurkuma-Latte reinpfeife. Alles, was so ins Extrem geht, würde ich persönlich abklären lassen, weil ich diese Pflanzen für sehr, sehr potent halte.
Okay, ja, du hast ja auch gerade schon betont, das ist eine jahrhundertealte Heilkunst.
Jahrtausende,
die Menschen, die das da wirklich als, ich sag mal, Medizinmänner anwenden, haben da Ahnung von. Und hier ist es vielleicht so, man sieht es bei Instagram, bei irgendeinem Blogger, der trinkt da halt jeden Tag seinen Kurkuma oder und dann sogar dreimal am Tag. Und manche machen das dann halt einfach nach, weil sie denken, ja, wenn es den gesund macht, hilft es mir auch, ne?
Eben.
Und die Menschen in den südlichen Ländern, die essen ja insgesamt würziger. Ich glaube, dass man da auch vorsichtig sein muss, weil dann hört man schon mal, ja, ich habe das ausprobiert und mein Magen hat rebelliert, ne?
Ja, da muss man natürlich auch sich erstmal rantasten, ne? Gerade mit der Schärfe, da kann man sich natürlich dran gewöhnen an Schärfe. Das ist nichts Angeborenes, sage ich mal. Da können sich die Papillen, also der Mund kann sich daran gewöhnen. Das ist kein Problem, aber man muss halt gucken, was macht der eigene Magen, der eigene Darm. Ne? Das ist klar, immer im Blick behalten. Ne?
Sag mal, in diesem Zusammenhang, was hältst du denn von diesen Shots, diesen sogenannten kleinen Fläschchen? Ich glaube, die haben ein unglaublich gutes Marketing. Helfen die? Empfiehlst du sowas oder hast du da einen ganz anderen Tipp? Was kann man denn stattdessen machen?
Also ich persönlich finde das mit den Shots ziemlich bescheuert. Also ich habe mir die gekauft und habe sie probiert und das ist halt sowas wie ein schlechtes Smoothie, nur noch teurer auf 100 Gramm und dann schmecken sie auch noch richtig übel, weil das soll, ist natürlich der Marketing-Gag, ne? Wie mit der Medizin. Irgendwas muss richtig mies schmecken, damit man das Gefühl hat, das hilft jetzt richtig. Ne? Das ist, also finde ich sowas von übel. Mir ist richtig schlecht geworden, ehrlich gesagt. Und Die sind total hoch dosiert nach irgendwelchen nicht vorhandenen Maßgaben. Also ehrlich gesagt, ich finde es absolute Veräppelung. Muss auch sagen, klar, die Basis ist dann oft trotzdem nur Apfelsaft oder so. Und dann ist da halt so ein Teelöffel Kurkuma reingemixt. Alles total beliebig und wahllos. Und ich muss sagen, okay, wenn du es aufnimmst und verträgst vom Magen her und du hast Geld übrig, hey, tu es, ne? Aber ich bin dann eher der Freund, iss doch einfach deinen Apfel, würz dir dein Essen schön, ne? Und wenn du krank bist, dann geh zum Arzt oder zum Naturheilpraktiker und lass dich behandeln.
Ja, ja. Ne?
Ich bin da so relativ oldschool. Also dieses Rumdoktern mit irgendwelchen komischen, teuren Sachen, da bin ich einfach irgendwie nicht der Typ für halt, ne?
Witzig, dass du das jetzt sagst mit dem so, ja, schmeckt schlecht, also muss es ja helfen. Ich habe mich nämlich gefragt, als ich die probiert habe, so, boah, habe ich so einen außergewöhnlichen Geschmackssinn? Ich würde sie mir nicht nochmal kaufen, aber ich habe gar nicht daran gedacht, wie du das sagst. Ja, wenn das so scharf ist und so krass schmeckt, dann muss es ja helfen, aber das ist ein guter Gedanke, das könnte natürlich sein. Hast du denn vielleicht noch einen Tipp, was kann man denn, wenn man sagt, ich habe da so eine Ecke im Garten über. Und da könnte ich vielleicht selber auch ein bisschen was anpflanzen, was ich dann als Gewürze in der heimischen Küche nutzen kann. Hast du da einen Tipp für uns?
Ja, ich habe das ja, ich probiere das auch schon seit Jahren und bin dann also ziemlich schnell, habe ich festgestellt, dass es halt welche gibt, bei denen das halt gut geht, das Anbauen, und manche, bei denen funktioniert es nicht so richtig. Und gerade die man halt häufig verwendet, wie Schnittlauch, Basilikum oder auch Petersilie, benutze ich halt fast jeden Tag, also zumindest Schnittlauch und Petersilie. Und die lassen sie ja, die gehen bei mir immer ein. Ne? Auch Minze kam nicht so gut manchmal. Die sind auch immer eingegangen. Ne? Und also hingegen so Salbei, Rosmarin und Thymian, diese festeren Gesellen aus dem mediterranen Raum, die sind ja doch eher robuster. So, und jetzt habe ich mal das Experiment jetzt aber auch erst gestartet, dass ich selbst aussehe. Weil ich habe das Gefühl, diese fertig gekauften Pflanzen, die sind unter so perfekten Bedingungen im Gewächshaus erzeugt, dass wenn die dann mal ins harte Licht der Realität kommen, dass die dann in sich zusammenbrechen. Und jetzt habe ich mir überlegt, ob das vielleicht schlau sein könnte, wenn ich die schon aussame selbst und die schon draußen ziehe. So, und das ist jetzt bei mir mein Experiment. Ne? Da kann ich jetzt noch keinen Tipp geben, aber ich denke, dass das funktionieren könnte.
Okay, ja, dann berichtest du darüber.
Als Hobbygärtnerin.
Ja, weiter. Anja, in dem Zusammenhang, was hältst du von Tiefkühlgewürzen? Oder wenn man jetzt so Kräuter tiefgekühlt kauft, sind da noch die Mineralien und Vitamine drin? Verhält sich das ähnlich wie im Gemüse? Oder sagst du, eher nicht so gut?
Also es ist so, dass Mineralstoffe beim Einfrieren gehen eigentlich nicht verloren. Die gehen höchstens davor verloren, wenn Gemüse dann gekocht wird oder danach, wenn es gekocht wird, gehen die ins Kochwasser über. Ansonsten, also durch bloßes Einfrieren geht da jetzt nichts verloren an Mineralstoffen. Bei Vitaminen verhält es sich etwas anders. Die sind da ja ein bisschen empfindlicher. Auch das Aroma, die sekundären Pflanzenstoffe, gehen flöten im Laufe des Einfrierens und des Eingefrorenseins. Von daher ist das Beste natürlich frisch geerntet. Da kommt einfach nicht viel ran. Ne? Aber ehrlich gesagt, ja, ich merke das an den Aromen, dass es einfach aromatisch nicht so reinhaut, diese tiefgefrorenen Dinger. Aber ich nehme sie manchmal, so um sie nochmal in die Suppe zu tun. Gerade so diese etwas kräftigeren Gewürzmischungen aus dem Tiefkühler, so 6 Kräuter oder 8 Kräuter, whatever. Ne? Die haue ich mir dann da schon mal rein, aber man muss relativ viel nehmen. In Sachen Vitamine, gut, sind die Kräuter jetzt nicht mein Hauptlieferant ohnehin. Da ist es eher das Gemüse oder so, was ich dann in der Suppe habe oder im Essen eher wichtiger. Ne? Mhm. Von daher sind Kräuter in der Hinsicht auch ein bisschen zu vernachlässigen. Aber natürlich sind sie potente Lieferanten für so aromatische Öle. Ne? Mhm. Und also ätherische Öle, und das ist ja schon dann schade. Also am besten einfach frisch, ne? Das ist schon so.
Das ist, glaube ich, sowieso auch immer so das Credo in der Küche, ne? Was du frisch kriegen kannst, das nimm frisch. Was ist dein Lieblingsgericht?
Oh, das ist jetzt aber eine schwere Frage. Ich esse ja so viele Sachen, so unfassbar gern. Aber ich glaube, also ich bin schon ein krasser Pasta-Fan.
Okay.
Also ich bin schon ein ganz krasser Pasta-Fan. Also so tatsächlich, da habe ich aber auch keine Lieblingspasta.
Na gut. In dem Zusammenhang, okay, du bist Pasta-Fan, hättest du nämlich jetzt ein Fleischgericht genannt, hätte ich dich glatt noch gefragt, sag doch mal kurz, Fleisch lieber vorm Braten schon lange vorher salzen oder lieber erst kurz vorher? Ist glaube ich auch mal eine Diskussion, gerade wo es jetzt auch in die Grillsaison geht.
Ja, ich versuche mir gerade meinen Fleischkonsum runter zu tunen, weil ich bin eigentlich leidenschaftlicher Fleischesser, und auch beim WDR hatte ich ja auch die Heimattäppchen betreut, und da haben wir ja auch die ganzen alten Fleischgerichte rausgekramt, ne? Sonntagsbraten, diese Klassiker und so. Und Sauerbraten, von meiner Mutter auch immer Königsberger Klopse, falle ich auch in Ohnmacht.
Ja, man muss, glaube ich, auch gerade im Podcast, also auch an die lieben Zuhörer, da bin ich auch immer für. Ich sage, wenn Fleisch, dann hochwertig, aber dann vielleicht auch eher, ne, man hat Sonntag den Sonntagsbraten, da achtet man auf die Herkunft des Fleisches. Wir essen zum Beispiel persönlich sehr viel Wild, weil halt mein Partner zum Beispiel auch Jäger ist, ne, da kommt, weiß ich noch, wo das Fleisch herkommt, oder man schaut mal, ob es in der Gegend einen Biobauernhof oder sowas gibt. Also das jetzt nicht falsch verstehen. Aber da denke ich halt dran, da kannst du uns doch bestimmt einen Tipp geben, was die Zubereitung
ist. Ja, ich bemühe mich auf jeden Fall darum. Also dass ich halt meinen Fleischkonsum zugunsten der Qualität einfach reduziere. Und wie du sagtest mit dem Steak, also da gibt es ganz klare Anweisungen, dass man das Steak ruhig 5 Minuten, bevor man es in die Pfanne haut oder kurz direkt davor kann man es ruhig salzen. Man darf es aber nicht so länger als 15 Minuten gesalzen rumstehen lassen, weil dann beginnt der Prozess, dass wirklich die äußere Schicht austrocknet. Das Salz tritt dann aus, ne, diffundiert quasi nach draußen und dann bildet sich oben so eine feuchte Schicht, aber die erste Fleischschicht ist dann lederig. Und das will man ja nicht. Ne? Okay. Mhm. Und deswegen, also bei kurzgebratenen kannst du ruhig vorher salzen, aber nicht lange draußen stehen lassen. Ne? Nur wenn du halt so ganz zähe Stücke hast, die kannst du natürlich gut in einer salzigen Lake einlegen, marinieren, dann wird das alles tatsächlich so umgearbeitet, dass es nachher schön mürbe ist. Also das muss man unterscheiden.
Guter ne? Tipp. Und, ja. Alle, die jetzt zugehört haben, haben wahrscheinlich wahnsinnig Hunger. Was gibt's heute Mittag bei dir? Hast du schon was vorbereitet?
Also ich esse mittags tatsächlich oft kalte Küche. Mhm. Und ich mache mir immer gerne Brot. Also ich bin so ein Stullentyp. Ich liebe Stullen, dann gehen immer schön saure Gurke dazu oder auch mal ein Zwiebelchen aufgeschnitten. Also wenn ich hier im Homeoffice sitze, kein Problem. Ein Gürkchen, also Salatgurke, Radieschen habe ich jetzt noch da. Und dann mache ich mir da so eine schöne Käse, Kräuterquark, Bämme. Also ja, ich bin da so richtig oldschool.
Ja, ein Bütterchen.
Ich bin so ein Brotstühlchen-Typ.
Genau. Ja. Also bei uns gibt es heute Rohkostsalat und da mache ich das tatsächlich auch so, dass ich wirklich, ich liebe diese ausgewählten Salzsorten, dieses Fleur de Sel aus dem Kostladen und da kommt dann ganz zum Schluss eine Prise drüber und ja, das ist ja vielleicht auch ein schönes Schlusswort. Wir entlassen den Zuhörer in einen Genuss. Wir geben noch mal den Hinweis, verantwortungsvoll zu salzen.
Ja,
und gerne. Im klassischen Kochwasser ruhig das ganz normale Salz, was man bekommt. Und ansonsten achtet darauf, dass ihr nicht zu viel industriell gefertigtes Essen zu euch nimmt, weil dann kann die Salzaufnahme schnell das Soll überschreiten. Und ja, sonst ja. Alternativen leckeren Gewürzen greifen.
Ja, immer mal reinhauen bei Alternativen, um nicht nur den Salzgeschmack so hervorzuheben, ne, sondern um das ganze Spektrum so ein bisschen auszuloten. Und ja, kann ich auch nur zu motivieren, viel selber kochen und frisches Essen. Ne?
Ja. Und ja, wir haben noch was ganz Besonderes für euch und zwar werden wir mit der Veröffentlichung dieses Podcasts auch Anjas Buch verlosen. Also schaut da mal auf Instagram vorbei, auf Facebook, da werde ich die Teilnahmebedingungen bekannt geben und da werde ich auch die Homepage der lieben Anja verlinken und da könnt ihr mal schauen, was sie da alles so an Content bietet. Und bei dir, liebe Anja, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und für die ganze Aufklärungsarbeit und Tipps.
Ja, ich gebe immer mal ein paar Tipps raus, das stimmt, aber ich freue mich auch, wenn ich mal Tipps zurückbekomme, ne?
Genau, hiermit sei gestartet.
Ja, ich freue mich auch und danke für die Einladung und danke für deine bereits geführten Gespräche, habe ich mir jetzt auch schon mal was reingezogen und ja, mach weiter so, super.
Schön, vielen Dank. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, liebe Anja.
Ja, dir auch, Kirsten. Mach's gut. Tschüss. Ne? Tschüss.